Moin Moin. Yes, it is Talk, der Podcast von It is for the World.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Eltif Talk, dem Podcast von Eltif.world. Ja, heute soll es zum Thema Covenant-Erosion im Bereich Private Credit gehen, also wenn der Schutz verschwindet, Covenant-Erosion im Private Credit. Hört sich alles fürchterlich kompliziert an, aber lass es mich einfach mal einfach erklären. Stell dir vor, du verleihst jemandem Geld, zum Beispiel einem Unternehmen. Das Unternehmen zahlt dir regelmäßig Zinsen und am Ende bekommst du dein Kapital zurück. Klingt simpel, aber du weißt ja, zwischen diesen beiden Zeitpunkten kann eine ganze Menge passieren. Das Unternehmen kann neue Schulden aufnehmen, es kann Dividenden ausschütten, obwohl die Lage eigentlich keinen Spielraum dafür lässt. Es kann einen Großkunden verlieren und du erfährst davon, wenn überhaupt, erst beim nächsten Jahresbericht. Genau deshalb gibt es Covenants, vertragliche Schutzklauseln, die dir als Kreditgeber das Recht geben, früher hinzuschauen, früher einzugreifen und früher nachzuverhandeln. Und genau diese Covenants verschwinden gerade. Nicht dramatisch über Nacht, sondern schleichend, systematisch, getrieben vom Wettbewerbsdruck, enormen Kapitalzuflüssen und einem Markt, der in den letzten Jahren klargemacht hat, wer Deals will, macht Zugeständnisse. Willkommen zu dieser Folge. Wir reden heute über, wie du schon eben erfahren hast, Covenant-Erosion im Private Credit. Was sie bedeutet, warum sie passiert und was das konkret für dich als Anleger heißt, der über ELTIF-Strukturen in Kreditportfolien investieren kann. Fangen wir mal mit den Grundprinzipien an. Ein Covenant ist eine Klausel in einem Kreditvertrag. Der Kreditnehmer verpflichtet sich darin, bestimmte Bedingungen einzuhalten. Und der Kreditgeber erhält im Gegenzug das Recht, bei Verstößen zu reagieren. Klingt technisch, ist aber eigentlich intuitiv. Wenn du jemandem Geld leihst, willst du ja wissen, ob derjenige noch überhaupt in der Lage ist, dir das zurückzuzahlen. Und du willst das wissen, bevor er dir mitteilt, dass er das nicht kann. Es gibt dabei zwei grundlegende Typen, die man kennen sollte. Der erste Typ heißt Maintenance Covenant. Das sind laufende Prüfpflichten, die typischerweise quartalsweise passieren. Das Unternehmen muss belegen, dass seine Finanzkennzahlen beispielsweise innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Zum Beispiel die Nettoverschuldung darf nicht mehr als das 4,5-fache des EBITDA betragen, also des Betriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Oder die Zinslast muss mindestens zweifach aus dem operativen Cashflow gedeckt werden. Wird diese Grenze verletzt, liegt ein sogenannter Covenant Breach oder Covenant Bruch vor. Der Kreditgeber kann dann neu verhandeln, Nachbesicherung verlangen oder im Extremfall den Kredit fällig stellen. Das Entscheidende daran, ein Maintenance Covenant greift proaktiv. Er signalisiert Stress, bevor das Unternehmen zahlungsunfähig ist. Der zweite Typ heißt Incurrence Covenant. Dieser wird nicht laufend geprüft, sondern greift nur anlassbezogen. Wenn das Unternehmen zum Beispiel neue Schulden aufnehmen oder eine Dividende ausschütten will, muss es nachweisen, dass es danach bestimmte Kennzahlen noch einhält. Incurrence Covenants schränken also bestimmte Handlungen ein. Aber sie liefern kein kontinuierliches Frühwarnsignal. Und genau hier liegt der Unterschied, der im Private Credit gerade so entscheidend wird. Maintenance Covenants sind teuer für den Kreditnehmer. Sie schränken Handlungsfreiheit ein, sie erzwingen Transparenz und sie geben dem Kreditgeber Macht, auch in Situationen, die noch nicht kritisch sind. Für Private Equity Sponsoren, die Portfoliounternehmen finanzieren, sind diese Klauseln lästig. Und in einem Markt, in dem viele Kreditgeber um wenige attraktive Deals konkurrieren, haben Sponsoren durchgesetzt, weg damit. CovLite, das steht für Covenant Light, also schlanke Kreditverträge. Kredite, die auf Maintenance Covenants verzichten oder nur noch Incurrence Covenants enthalten. Ihren Ursprung haben die Strukturen im amerikanischen Markt für syndizierte Leveraged Loans. Das sind Unternehmenskredite, die in vielen kleinen Tranchen aufgeteilt und an institutionelle Investoren verkauft werden. Und da zeigt sich, wie massiv dieser Wandel ist. Ende 2024 entfielen rund 90% aller ausstehenden institutionellen Leverage Loans in den USA auf sogenannte CovLite-Strukturen. Im Jahr 2024 wurden 93% aller neu emittierten institutionellen Leverage Loans in dieser Form begeben. Das ist also kein Randphänomen mehr, sondern das ist mittlerweile der Standard. Und warum haben Kreditgeber das akzeptiert? Die Antwort ist, Wettbewerb. In einer Phase historisch niedriger Zinsen strömte enorm viel Kapital in den Private Credit Markt. Mehr Kapital gleich viele oder sogar weniger attraktive Kreditnehmer. Das bedeutet, Kreditgeber bieten aktiv um Deals und Sponsoren können die Bedingungen diktieren. Was besonders problematisch ist, die Prämie, die Kreditgeber historisch für Kfz-Strukturen verlangten, historisch waren das so 50 bis 75 Basispunkte Zinsaufschlag, ist inzwischen weitgehend verschwunden. Kreditgeber nehmen also deutlich weniger Schutz für dieselbe Rendite. Das ist keine gute Nachricht für dich als Anleger. Jetzt ist es wichtig, an dieser Stelle zu differenzieren, weil das in Anlegerbroschüren oft unterbleibt. Private Credit im engeren Sinne, also direkt vergebene Unternehmenskredite durch nichtbankliche Kreditgeber, ist nicht dasselbe wie syndizierte Leveraged Loans. Im Direct Lending gibt es typischerweise weniger beteiligte Kreditgeber, engeren Kontakt zum Kreditnehmer und historisch mehr Schutzklauseln. Europäische Private Credit Fonds weisen dabei tendenziell konservative Ausrichtungen auf als US-Fonds, niedrigere Verschuldungsquoten, höhere Zinsdeckungsgrade, mehr Struktur. Das ist real. Aber auch das nivelliert sich gerade im sogenannten Aber-Mid-Market-Segment. Das sind Unternehmen mit einem EBITDA von mehr als 50 Millionen US-Dollar, sind inzwischen rund 30% der Private Credit-Transaktionen als Kfz-Light strukturiert. Vor 10 Jahren waren es weniger als 5%. Auch hier Wettbewerbsdruck durch den syndizierten Markt, wachsende Kapitalzuflüsse in Kreditfonds, das alles hinterlässt Spuren. Eng verbunden mit dieser Covenant-Erosion ist ein weiteres Phänomen, das ich an dieser Stelle unbedingt mal erwähnen möchte. Die sogenannten PIK-Zinsen, Payment in Kind, PIK. Was steckt dahinter? Beim klassischen Kredit zahlt das Unternehmen die Zinsen in bar, also in Cash. Bei einem PIK-Kredit werden die Zinsen nicht ausgezahlt, sondern dem Kreditbetrag zugeschlagen. Das Unternehmen schont kurzfristig seine Liquidität, nimmt aber gleichzeitig eine höhere Gesamtschuld in Kauf. Die Zinseszinslogik läuft dann gegen den Kreditnehmer. PIK-Strukturen haben durchaus legitime Anwendungsfälle. Ein Wachstumsunternehmen mit hohem Investitionsbedarf kann dabei sinnvoll Liquiditätsreserven schonen, weil es sein Kapital im Unternehmen zum Wachstum braucht, anstatt es auszuzahlen. Problematisch wird PIK aber dann, wenn es nicht strategisch genutzt wird, sondern weil das Unternehmen schlichtweg nicht in der Lage ist, die Zinsen bar zu bedienen. Und genau das scheint im Markt zuzunehmen. Laut S&P Global machten im zweiten Quartal 2024 rund 12% der Kredite in den Portfolios amerikanischer BDCs, also Business Development Companies, das sind börsennotierte Kreditfonds, PIK-Zahlungen. Historisch lag dieser Wert bei etwa 5%. Und der Anteil neu emittierter Kredite im PIK-Feature ist im Jahr 2025 von knapp 15% im zweiten Quartal auf 22% im dritten Quartal gestiegen. Das sind keine marginalen Verschiebungen. Was macht die Kombination aus Kfz-Light und PIK-Zinsen dann jetzt so gefährlich? Beide Mechanismen zusammen sorgen dafür, dass man als Kreditgeber sehr lange nichts Beunruhigendes sieht. Ohne Maintenance Covenants fehlt das Frühwarnsignal. Durch PIK-Zinsen bleibt die offizielle Ausfallstatistik sauber, obwohl die Schuldenlast des Unternehmens wächst. Und der Stress ist da, aber er ist nicht sichtbar. Und der US-amerikanische Private Credit Markt zeigt das deutlich. Die offiziell gemeldete Ausfallrate ist niedrig, aber wenn man sogenannte Liability Management Exercises einbezieht, dazu komme ich gleich, liegt die kombinierte Distressrate bei rund 4,4%. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Was sind also nun diese Liability Management Exercises? Das klingt ja erstmal ganz harmlos, technisch, fast schon administrativ. Das ist es aber bei weitem nicht. Ein sogenanntes LMI ist eine außergerichtliche Restrukturierung der Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Ziel ist es, ein formales Insolvenzverfahren zu vermeiden. Das Unternehmen handelt mit einem Teil seiner Kreditgeber neue Konditionen aus, zum Beispiel Laufzeitverlängerung, Zinsstundung oder den Tausch von Schulden gegen Eigenkapital. Das klingt nach einem vernünftigen Kompromiss und manchmal ist es das auch, aber die Kehrseite, Kreditgeber, die nicht Teil dieser Verhandlungsgruppe sind, können dabei eine deutlich schlechtere Position einnehmen, als sie vorher hatten. Vermögenswerte, die zum Beispiel als Sicherheiten gedient haben, können in neue Gesellschaftsstrukturen verschoben werden. Bestimmte Kreditgeber werden also gegenüber anderen bevorzugt. Und was ermöglicht das? eine schwache Kreditdokumentation, die sogenannten Cov-Lite-Strukturen. Ohne die Einschränkungen, die starke Covenants liefern, haben nämlich Kreditnehmer und ihre Berater erheblich mehr Spielraum, solche Manöver durchzuführen. Bekannte Fälle aus dem Markt machen das greifbar. Certa Simmons, Envision Healthcare, J.Crew, alles Fälle, in denen Kreditnehmer mit Hilfe laxer Dokumentation Vermögenswerte aus dem Haftungsverbund herauslösen konnten, mit erheblichen Verlusten für bestimmte Gläubigergruppen. Im Private Credit Markt ist das erste bekannte LMI-ähnliche Verfahren der Fall Pluralsight, ein Softwareunternehmen, bei dem Vermögenswerte aus der Kreditstruktur herausgezogen wurden, zu Lasten bestimmter Kreditgeber. Tja, und was bedeutet das denn jetzt für die Anleger in Private Credit LTIFs? Selbst wenn es zu keinem formalen Zahlungsausfall kommt, also keiner offiziellen gemeldeten Insolvenz, kann der tatsächliche Kapitalverlust erheblich sein. Nämlich dann, wenn ein LMI die Gläubigerrechte des Fonds beschneidet oder die sogenannte Recovery Rate, also der Anteil des Kapitals, den man im Ernstfall zurückbekommt, durch vorangegangene Vermögensverschiebungen deutlich sinkt. Und das ist das besonders Tückische daran. Es passiert nämlich geräuschlos. Keine Insolvenzschlagzeile, kein Default im Portfolio-Reporting. Aber tatsächlich weniger wert. Tja, was bedeutet das denn jetzt für die Managerauswahl? Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, das bedeutet nicht, dass man Private Credit meiden sollte. Die Anlageklasse hat echte Stärken. Regelmäßige Cashflows, Diversifikation, Illiquiditätsprämie gegenüber börsennotierten Anleihen. Das bleibt alles erhalten. Aber es bedeutet, dass man gerade jetzt genauer hinschauen muss. Genauer als im Marketing-Pitch. Und es bedeutet, dass die Qualität des Fondsmanagers einen echten Unterschied machen kann. Nicht nur in der Rendite, sondern im Risikoprofil. Es kommt hier darauf an, ob ich mein Geld wiederbekomme oder einen großen Teil nicht wiederbekomme. Worauf sollte man also jetzt achten? Erstens, auf die Covenant-Qualität im Portfolio. Ich denke, das ist klar geworden. Die entscheidende Frage an jeden Manager ist, verlangst du aktiv Maintenance-Covenants, auch wenn der Wettbewerb Cov-Lite-Strukturen nahelegt? Das ist keine selbstverständliche Antwort. Es gibt Manager, die das klar bejahen und die Entscheidung auch begründen. Manager wie Ares betonen für ihre europäischen Direct-Lending-Portfolios ausdrücklich Covenant-Schutz als Qualitätsmerkmal. Das ist eine bewusste Entscheidung gegen Maximaldruck auf Kreditbedingungen. Und dafür gibt es auch einen Grund. Zweitens, auch darüber haben wir gesprochen, PIK-Anteil im Portfolio. Ein PIK-Anteil von unter 5% entspricht dem historischen Normalwert. Liegt er deutlich darüber, sollte man tatsächlich mal nachhören, warum. Wird PIK strategisch für wachstumsstarke Unternehmen eingesetzt oder verbirgt sich dahinter ein latenter Liquiditätsstress im Portfolio? Wenn ein Manager dazu keine klare Antwort geben kann oder will, ist das meines Erachtens selbst ein Signal. Und das Dritte ist, das Marktsegment und die Dealgrößen. Im unteren und mittleren Mittelstand, also bei kleinen Unternehmen, sind Cov-Lite-Strukturen deutlich seltener als bei Großtransaktionen. Fonds, die sich auf Unternehmen mit einem EBITDA unter 25 Millionen konzentrieren, weisen typischerweise stärkere Covenant-Pakete auf. Das ist strukturell bedingt. Kleine Kreditnehmer haben weniger Verhandlungsmacht und der Markt für ihre Finanzierung ist weniger von großen Kapitalzuflüssen überflutet. Und viertens, Dokumentationstransparenz. Professionelle Manager veröffentlichen zumindest grundlegende Angaben zu ihrer Kreditdokumentation in Investorenberichten. Wie hoch ist der Anteil von Krediten mit Maintenance Covenants? Wie entwickelt sich der PIK-Anteil? Gibt es LMI-Ereignisse im Portfolio? Transparenz ist in diesem Punkt selbst ein Qualitätssignal und das Fehlen dieser Transparenz sollte zu Rückfragen führen. Ein letzter Punkt, der besonders für LTIF Investments relevant ist, die Illiquidität des Vehikels lässt wenig Spielraum für Kurskorrekturen. Wer in einem Private Credit LTIF investiert ist, kann nicht einfach aussteigen, wenn die Kreditqualität des Portfolios Fragen aufwirft. Die Qualitätsprüfung muss deshalb vor der Investitionsentscheidung stattfinden und sie muss die Covenant-Strukturen explizit einschließen. Lass mich nochmal zum Abschluss auf das Bild vom Anfang zurückkommen. Du verleihst also Geld. Du willst wissen, was mit diesem Geld passiert, ob das Unternehmen auf Kurs bleibt. Und du willst es wissen, bevor es zu spät ist. Covenants sind genau dafür da. Sie sind kein bürokratischer Formalismus. Sie sind das Fundament, auf dem die Verlustbegrenzung im Kreditportfolio aufbaut. Ihr schleichendes Verschwinden ist kein abstraktes Marktphänomen. Es hat konkrete Konsequenzen. Verzögerte Krisenwahrnehmung, eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, niedrigere Rückflussquoten im Ernstfall. Und die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 90% Cav-Leitanteil im US-Leveraged Loan Market, PIK-Quoten, die sich seit 2024 mehr als verdoppelt haben, und eine Distressed-Rate von 4,4%, wenn man LMIs einbezieht. Deutlich höher, als die offizielle Ausfallstatistik nahelegt. Für dich als Investor ist vor allen Dingen wichtig, es ist kein Marktrisiko, das sich im Kurs niederschlägt. Es ist kein Risiko, dass ein Fondsmanager im nächsten Quartalsbericht prominent aufhört. Es ist ein strukturelles Risiko, das sich aufbaut und langsam und weitgehend unsichtbar ist, bis es leider relevant wird. Mein Fazit: Ein höherer Zinsspread kompensiert nicht den Verlust an strukturellem Schutz. Private Credit ist eine attraktive Anlageklasse, aber nur dann, wenn man die Qualität der Kreditdokumentation genauso ernst nimmt wie die Renditeerwartung. Und das beginnt mit der richtigen Frage beim Fondsmanagement. Wie viele deiner Kredite haben noch echte Maintenance Covenants? Wenn die Antwort ausweicht, ist das auch eine Antwort. Das war's schon wieder mit der aktuellen Folge von LTIF Talk. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, schaut auch mal auf LTIF World vorbei. Da gibt es auch viele interessante Beiträge und vor allen Dingen die Datenbank zu allen in Deutschland verfügbaren LTIFs. Also bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Hamburg.
Das war's schon wieder mit LTIF Talk. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.